Ich glaube, Emotionalität ist ein wichtiges Thema, um Männer und Männlichkeit anzuschauen, um sie vielleicht auch zu verstehen. Und ich glaube, hier ist sozusagen ist auch eine wichtige Unterscheidung, beziehungsweise ein wichtiger Punkt ist, es gibt Männer und es gibt Männlichkeit.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Wann ist ein Mann ein Mann? Wer von euch HörerInnen ist männlich, fühlt sich männlich oder wie ein Mann? Kann man das überhaupt mit Sicherheit feststellen, was Männlichkeit ausmacht? Wenn man nach Definitionen sucht, findet man vor allem einen Sack voll Klischees. Mal sind Männer zu weich, dann wieder zu hart, mal sind sie toxisch oder gelten umgekehrt als sogenannter Simp, sind also übermäßig aufmerksam oder unterwürfig gegenüber jemandem, an dem sie romantisches oder sexuelles Interesse haben. In jedem Fall ist Männlichkeit in den meisten Fällen mit etwas Negativem verbunden. Das lässt sich auch an alltäglichen Tatsachen festmachen. Die meiste Gewalt geht von Männern aus und wird von Männern erlitten. Männer ziehen in den Krieg, Männer sind Träger des Patriarchats, sie unterdrücken oder sind zumeist am Drücker, üben Macht aus. Zu Beginn meiner Recherche habe ich erstmal Gegenteiliges zu einem solchen, vermutlich eher konservativen Männerbild gefunden. Zum Beispiel drei Bilder, die untertitelt waren mit den Themen Schönheitschirurgie für Männer, neue Erkenntnisse zu Gründen, warum Männer sich den Körper rasieren und etwas aus dem Magazin Vogue über Hautpflege für Männer. Dann kam etwas zum Film Männer von Doris Dörrie aus dem Jahr 1985. Natürlich war auch noch Herbert Grönemeyers Song Männer dabei. Und schließlich ein Link zum queeren Magazin Männer. Interessant finde ich neben dieser Zusammenstellung vor allem den Zusammenfassungstext über den Film Männer. Deshalb habe ich ihn nochmal rauskopiert. Julius, Mitte 30, Verpackungsdesigner, verheiratet, zwei Kinder, hat alles, was er will. Geld, Erfolg, Familie, Affären. Bis er an seinem 12. Hochzeitstag erfährt, dass seine Frau neuerdings einen Liebhaber hat. Stefan, so alt wie er, arbeitsloser Grafiker, ein Hippie in Julius' Augen, ein Verlierer. Für Julius bricht eine Welt zusammen. Also wenn man es zusammenfasst, Männer führen keine Beziehung oder gehen arbeiten, sie haben Familie und Erfolg. Männer haben Probleme mit ihren Gefühlen, wie bei Herbert Grönemeyer, und Männer dürfen mittlerweile auch queer sein und sich mit vermeintlich femininen Themen wie Hautpflege oder Schönheitschirurgie befassen. Das alles sind Rollenbilder, Männlichkeitsausprägungen, Stereotype. Vieles davon ist Ergebnis einer Diversifizierung über die letzten Jahrzehnte. Die Palette des Männlichen hat sich inzwischen stark erweitert. Schaut man, wie heute über Männlichkeit gesprochen wird, gibt es ein paar häufig genannte Stichwörter. Dazu gehört beispielsweise ein Spektrum zwischen hart und weich. Und es geht viel darum, was Männer tun müssen, um männlich zu sein. Das nennt sich Doing Gender und bezeichnet das Verhalten, das Auftreten, vielleicht auch das Aussehen, das wir mit einer bestimmten Geschlechtsidentität verbinden. Manche Männerbilder beinhalten ein eher gewaltvolles Tun, damit Männer als männlich gelten. Daraus folgt dann der Vorwurf der vielbeschworenen toxischen Männlichkeit, die mit herabwürdigenden, emotional kalten und eben gewaltvollen Verhaltensweisen einhergeht. Jonas Rudolph hält den Begriff der toxischen Männlichkeit für problematisch, ambivalent. Mit ihm sprechen wir jetzt über Männlichkeit und vor allem über die damit verbundene Frage der Emotionalität. Lieber Jonas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich finde das auffällig, dass dieses Negative oder dieses Toxische, warum das so im Vordergrund steht. Also ich erlebe das bei Weiblichkeit nicht so. Also wir sprechen jetzt nicht so oft über toxische Weiblichkeit. Mhm.
Genau, ich glaube, es gibt auch ein paar Diskurse oder Bücher zu toxischer Weiblichkeit, aber zu toxischer Männlichkeit. Ich glaube, toxische Männlichkeit, das sozusagen so zu benennen und so zu framen, ist ein Versuch zu sagen, Männlichkeit als solches, als Ganzes ist vielleicht auch ganz okay. Und es gibt bestimmte Ausprägungen, die toxisch sind. So. Und das ist in einem gewissen Rahmen, ist es, glaube ich, ein völlig legitimer und okayer Versuch. Gleichzeitig glaube ich, dass Aspekte von toxischer Männlichkeit eigentlich Männlichkeit insgesamt sind. Also so ein Dominanzverhalten zum Beispiel ist, glaube ich, wenn wir uns soziologische Definitionen von Männlichkeit angucken, dann ist sozusagen Männlichkeit insgesamt hat ganz viel mit Dominanz zu tun und mit Bessersein und mit irgendwie einem Spielen um Dominanz und immer in eine gewisse, weiß nicht, Relation, in eine Verbindung zu gehen und immer ein bisschen besser zu wollen, ein bisschen dich dominieren zu wollen oder die anderen. Und das ist in soziologischen Definitionen und so weiter, das finden wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen von Männlichkeit und gar nicht nur in toxischer Männlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass toxische Männlichkeit uns jetzt gar nicht so viel weiterbringen wird. Also diesen Begriff zu toxischer Männlichkeit wird uns nicht weiterbringen, das sowieso, aber das zu verwenden, denn ich glaube, sozusagen die Wurzel des Übels liegt grundsätzlicher.
Man ist schnell an so einem Punkt, an dem es eine gewisse Notwendigkeit gibt, die Verhältnisse zu betrachten und dann auch Kritik dagegen zu richten. Und es wäre vielleicht sogar fast schon ein bisschen ungerecht, das am Einzelnen auszulassen. Kann man das so ungefähr verstehen?
Ja, ich glaube, das kann man so verstehen. Und gleichzeitig sind wir als Individuen sind geprägt von Gesellschaft und wir prägen Gesellschaft als Individuen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, dass sozusagen die Überlappung von Gesellschaft und Individuum, von uns Einzelnen mit sozusagen der Gesellschaft und Welt und all diesen verschiedenen Ebenen und Einflüssen, die es da gibt, zu betrachten.
Versuchen wir es mal mit dem Aspekt der Emotionalität. Ich habe mich noch mit einer Quelle zum Thema Männlichkeit befasst. Vielleicht haben das manche Hörer, Hörerinnen sogar schon mal davon gehört, von diesem Buch. Das nennt sich Männerfantasien von Klaus Teweleit. Ein über 1200 Seiten dicker Wälzer übrigens, den ich natürlich nicht komplett gelesen habe. Er beschreibt den soldatischen Mann. Er analysiert historische Dokumente und inwiefern der Faschismus nicht nur eine Herrschaftsform war, sondern auch eine Organisation des männlichen Körpers zur Abwehr des Lebendigen. Da haben wir das ja gerade schon so ein bisschen drin, eine Verknüpfung aus gesellschaftlichem oder historischem Kontext und dem, was Männlichkeit bedeuten kann oder welchen Stellenwert, welche Rolle Männer einnehmen. Wir lernen darin viel darüber, wie Männer Dinge bekämpfen und abwehren. Ich will es an der Stelle jetzt nicht zu komplex machen, also ich will das jetzt nicht nacherzählen. Mir fiel nur bei der Beschäftigung mit diesem Buch auf, dass Männlichkeit offenbar ganz häufig etwas mit Kampf, Gewalt und sich zur Wehr setzen zu tun hat. Du sprachst auch gerade schon von Dominanz. So erscheint Männlichkeit schnell irgendwie negativ, problematisch oder wie auch häufig formuliert wird, in der Krise. Ja, ist ja auch so ein Begriff. Und offensichtlich gilt auf der anderen Seite traditionell als weniger männlich. Sowas wie das Weiche, das Warme, das Fühlen. Und bis heute ist es ganz konkret mit Männlichkeit verknüpft, dass Männer es eben nicht so mit Gefühlen haben. Das ist ja so ein sehr gängiges Klischee, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob wir irgendwie über Andrew Tate sprechen oder über ein eher humoristisch oder humoriges Lied wie von Grönemeyer. Ja. Diese Perspektive der Emotionalität vielleicht ein Stück weit ein Schlüssel, um das Thema besser zu verstehen?
Ich glaube, Emotionalität ist ein wichtiges Thema, um Männer und Männlichkeit anzuschauen, um sie vielleicht auch zu verstehen. Und ich glaube, hier ist sozusagen ist auch eine wichtige Unterscheidung, beziehungsweise ein wichtiger Punkt ist, es gibt Männer und es gibt Männlichkeit. Also als Männer, als Individuen, die sich vergeschlechtlicht ausweisen, die sozusagen als Männer angesprochen werden, die sich als Männer identifizieren, die das vielleicht im Pass stehen haben. Da gibt es Männer, die das auch biologisch sind, Männer, die sozusagen transgeschlechtlich sind. Und es gibt das System Männlichkeit. Es gibt sozusagen die Männlichkeit als System, Männlichkeit als Bild, als unterschiedliche Bilder. Es gibt Männlichkeiten und eben auch sowas wie Teweleit geschrieben hat oder sozusagen dann ganz viele Facetten.
Ausprägungen.
Genau, Ausprägungen. Und jetzt zurückzukommen zu Emotionalität. Bei diesen Ausprägungen sind Emotionen unterschiedlich enthalten, würde ich vielleicht sagen, oder sie spielen eine unterschiedliche Rolle. In progressiveren Ausprägungen, also jetzt bin ich weg von Tevelight und irgendwie in den letzten 20 Jahren vielleicht.
Ja, muss man dazu sagen, das Buch ist in seinen entscheidenden Grundzügen schon ein bisschen älter. Ich glaube, es ist aus den 70er oder 80er Jahren.
Genau. In progressiveren, moderneren Ausprägungen, da ist von Männlichkeit, da wird Emotionalität und Care, also Sorgearbeit, wird ganz hoch gehalten. So, in klassischeren Ausprägungen wird Emotionalität als schwach und nicht gut sozusagen eingestuft. Und dass Emotionalität in klassischeren Männlichkeitsbildern und dominanzbezogenen Männlichkeitsbildern ausgeschlossen wird, aktiv versucht wird, sie draus zu halten, ist, glaube ich, teilweise auch wichtig, um Männlichkeit, um eine klassische Männlichkeit sozusagen überhaupt herstellen zu können. Denn sonst würden Männer ja vielleicht fühlen und sonst würden Männer ja vielleicht auch Schmerz und Gefühle empfinden.
Mhm. Verstehe. Also da ist sozusagen die Idee von Männlichkeit, dass das abgewehrt werden muss aus guten Gründen, wenn man so will. Weil sonst, also ich meine, das ist natürlich dann jetzt dieses Beispiel von Tevelight. Der Soldat, der zu viel fühlt, der kann ja im Zweifel auch kein guter Soldat sein. Das heißt, das ist ja eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt. Wir müssen, also du hast ja gerade schon eine gute Unterscheidung gemacht, ne? Wann geht es um Männer und wann geht es um Männlichkeit? Ich sag mal, wie du gesagt hast, als System. Und wir müssen quasi immer schauen, von wo aus gucken wir gerade auf Männer, auf Männlichkeit. Und dass Emotionalität zum Beispiel ausgeschlossen wird oder Männern abgesprochen wird, ist dann, könnte man sagen, eher das Ergebnis davon, dass beispielsweise, jetzt über diesen soldatischen Kontext beispielsweise, und wenn du sagst, in aktuellen Männlichkeitsbildern wird das eigentlich eher etwas als etwas Positives hervorgehoben, dann ist das wiederum dem geschuldet, dass vielleicht heutzutage sowas wie eine Geschlechtergerechtigkeit stärker angestrebt wird als in früheren Zeiten.
Ja, wie sich moderne Männlichkeitsbilder ganz konkret entwickelt haben, das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ich würde auch sagen, durch in den letzten, weiß ich nicht, 50 Jahren vielleicht, durch unterschiedliche gesellschaftliche Bewegungen haben sich Geschlechterbilder verändert, haben sich Rollenbilder verändert. Ganz stark ist, glaube ich, auch vor allem zu nennen, dass sozusagen feministische Bewegungen, dass Frauen gekämpft haben für Rechte und auch Männer in die Pflicht genommen haben, beziehungsweise diese teilweise auch mitgekämpft haben, um gesellschaftlich sozusagen Gleichberechtigung herzustellen. Und daraus ist, glaube ich, teilweise ist diese, weiß ich nicht, patriarchale männliche Ritterrüstung hat Risse bekommen und es haben sich neue Bilder entwickelt.
Vermutlich können wir das ein bisschen anschaulicher machen über das, was du, wie du dazu forschst. Also du forschst ja zum Thema Männlichkeit und du hast auch deine Masterarbeit zum Thema Männer und Männlichkeit geschrieben. Und in deiner Arbeit thematisierst du ja genau das, Männer, die über Gefühle sprechen. So ist, glaube ich, ja sogar der Titel, ne? Erzähl uns doch erstmal, wie kam es denn zu der Arbeit über, hier habe ich es aufgeschrieben, Männer, die von Gefühlen erzählen.
Ich glaube, zu der Arbeit kam es, weil ich mich das selbst gefragt habe, wie erzähle ich denn eigentlich von meinen Gefühlen? Was habe ich denn für einen Zugang zu Gefühlen? Und das ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich die geschrieben habe. Und ich habe mich, glaube ich, oft als eher reflektierten, reflexiven jungen Mann eingeschätzt und bin dann, ich habe mich ganz gut überarbeitet und nebenbei studiert und so weiter und bin dann in eine Depression reingegangen oder reingerutscht, habe Glück gehabt, habe ziemlich schnell eine gute, tolle Therapeutin gefunden, mit der ich dann ein paar Jahre gut dran gearbeitet habe. Und in dieser Therapie habe ich selbst gemerkt, dass, obwohl ich dachte, ich kann ganz gut über mich selber reden und mich selbst fühlen, dass ich ganz wenig Wörter habe für das, was ich in mir drin fühle. Dass ich ganz wenig Wörter habe, um Gefühlszustände über mich selbst zu erzählen. Dass ich meinen Körper ganz wenig wahrgenommen habe. Dass ich Verbindungen in mir selbst, mit anderen, mit meiner Familie, mit meiner irgendwie Biografie und mit Familienbiografie und Gesellschaft, dass mir das ganz schön schwer fiel, das in Wörter zu fassen, in Worte zu fassen. Dass mir das ganz schön schwer fiel, über Gefühle zu erzählen. Also auch überhaupt sie zu fühlen, aber auch sie zu erzählen. Und so bin ich dann ein Stück weit von mir selbst, glaube ich, zu diesem zur akademischen Beschäftigung in dieser Masterarbeit, dieser Abschlussarbeit gekommen. Und weil ich jetzt nicht ein autoethnografisches Projekt machen wollte, weil mir das zu nah an mir selbst war. Also ich wollte nicht nur über mich selbst schreiben. Ich steckte da ja schon selbst genug im Thema drin, habe ich Interviews mit jungen Männern geführt, die eher so progressiv modernen Männlichkeitsbildern, sag ich mal, zugehörig waren oder da sich identifiziert haben, und habe die gebeten, ihre Lebensgeschichte zu erzählen in Hinblick auf Männlichkeit und Gefühle.
Was war denn dein Ziel dabei, beziehungsweise vielleicht auch schon direkt, was hast du denn rausgefunden in diesen Interviews?
Ich glaube, mein Ziel war, mich diesem, ich finde, nach wie vor gar nicht so leicht zu greifenden Thema Männer und Männlichkeit, mich dem zu nähern. Und das habe ich sozusagen über einen biografischen Zugang gemacht. Also ich habe, wie ich bei mir selbst irgendwie gemerkt habe, ist schwierig, habe ich sozusagen dann die Männer gebeten, die Interviewten gebeten, erzählt mir doch bitte eure Lebensgeschichte, gerne von Anfang an. Ich höre euch erstmal zu. Wie ihr wisst, ich interessiere mich für die Themen Männer, Männlichkeit, Biografie, Gefühle. Nehmt euch erstmal so viel Zeit. Und dann kommen da Geschichten bei raus, dann kommen da persönliche Biografien bei raus, die sozusagen ein Stück weit im Hinblick oder im unbewussten Hinblick auf Männlichkeit und Gefühle erzählt werden. Oder die sind dabei rausgekommen, und das Gleiche oder was Ähnliches folge ich gerade in meiner Promotion. Und diese Geschichten habe ich dann zum einen biografisch sortiert, habe ich versucht, in eine biografische Reihenfolge zu bringen. Und dann eben drauf zu gucken, okay, ich habe hier eine individuelle Geschichte. Ich habe hier eine Geschichte eines Individuums. Und da zu gucken, was kommt denn da aus der Gesellschaft, wenn man so trennen will, wenn man Individuum und Gesellschaft, jetzt wenn wir das mal so nebeneinander stellen. Und dann zu gucken.
Analytisch trennen, wie man so schön sagt. Ja. Ja.
Und dann zu gucken, wo sind denn hier die Verbindungspunkte? Wo können wir sagen, hier ist etwas in Anführungszeichen rein familiär, rein biografisch, und wo ist etwas vielleicht ganz klar Stereotyp? Stereotypes Bild. Und dann zu merken, das ist ganz schön oft gar nicht so ganz klar verbunden, sondern das ist, oft ist es tatsächlich eine, also ist es verwoben, ist es miteinander verwoben, dieses Individuum und diese Gesellschaft, die haben ganz schön viel miteinander zu tun. Männer und Männlichkeit sind analytisch gar nicht so trennscharf voneinander zu trennen. Sie sind zwar Individuen und Gesellschaft, aber gleichzeitig auch miteinander verbunden.
Wenn du darüber erzählst, habe ich gerade, also ist es für mich ganz spannend, mir das so als Bild vorzustellen. Vielleicht kurz, weil das ist ja möglicherweise auch für manche, die zuhören, interessant. Das ist ja sogenannte, eine Ausprägung sogenannter qualitativer Sozialforschung. Und vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen in diese Situation oder in diesen Prozess mitnehmen. Weil was ich mich frage, ist so, bist du sozusagen mit so einer Art These reingegangen und hast dann erkundet, was du da findest? Oder du hast gerade gesagt, du hast erstmal relativ offen gefragt. Hast du dich sozusagen überraschen lassen und warst dann auch überrascht, was du finden konntest? Oder beschreib uns das mal so ein bisschen.
Also ich bin eher ohne These reingegangen. Ich bin eher ziemlich offen in diese Interviews reingegangen und hab vorher mit denen telefoniert und jetzt auch genauso für die Promotion. Da habe ich, ich glaube, 25 Interviews jetzt geführt oder knapp 30 dann insgesamt. Meine Interviewereröffnungsfrage ist sowas wie, schön, dass Sie da sind. Wie Sie wissen, ich interessiere mich für die Themen Männlichkeit, Gefühle, Biografie, und ich bin an Ihrer Lebensgeschichte interessiert, und ich würde Sie bitten, mir Ihre Lebensgeschichte von Anfang an zu erzählen. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Ich mache mir ein paar Notizen und im Anschluss stelle ich ein paar Nachfragen, aber erstmal können Sie gerne einfach erzählen.
Das heißt, im ersten Schritt, also du nennst diese Themen, aber im ersten Schritt sagst du quasi gar nicht sowas wie, legen Sie da mal einen Schwerpunkt drauf, sondern erstmal geht es nur darum, tatsächlich sehr breit die Lebensgeschichte zu hören.
Genau, es ist eine sehr breite Erzählaufforderung sozusagen. Und dann geschehen da in diesem Interview ja oder in diesem Gespräch ja Sachen. Dann sitzen da zwei Personen, die sich bei der Begrüßung, im Telefonat oder auch am Anfang dieses Interviews sozusagen gegenseitig als Männer zu verstehen gegeben haben. Ich habe sozusagen in dem Flyer, den ich ausgeteilt habe oder verbreitet habe über E-Mail oder sowas, habe ich nach Männern gesucht und es melden sich Personen, die sich als Männer identifizieren. Sonst würden sich ja sozusagen die nicht bei mir nennen. Ich hatte vorher auch immer in einem Nebensatz sozusagen mich auch explizit sprachlich als Mann identifiziert. Das heißt, da sitzen jetzt zwei Individuen, die sich sprachlich als Männer identifiziert haben und die sich auch äußerlich irgendwie ratifiziert haben. Da sind wir wieder bei diesem Doing Gender. Wir sind sozusagen, haben uns irgendwie darauf vereinbart, dass hier zwei Männer jetzt miteinander reden, sprechen, erzählen. Der eine ist ein Interview, der eine wird mehr erzählen als der andere und ich höre zu. Und dann geschehen da Sachen. Also dann wird eine Geschichte, wird eine Lebensgeschichte, eine Biografie erzählt und ich reagiere ja. Ich habe keine therapeutische Ausbildung und der ganz abstinente Zuhörer war ich sozusagen in diesen Interviews nicht, muss man glaube ich auch nach irgendwie Auffassung von qualitativer Sozialforschung auch gar nicht immer sein.
Und selbst wenn man ausgebildet ist, wird man es nicht zu 100% verhindern können. So.
Genau. Und dann gehe ich da mit und dann erzählst du mir über deine Fußballjugend und wie das irgendwie war und wie sich dann halt auch mal irgendwie darum geprügelt wurde um irgendwas. Und da gehe ich mit, weil ich auch Fußball gespielt habe und weil wir uns vielleicht früher auch mal geprügelt haben. Und inzwischen habe ich ganz viel irgendwie Angst und vielleicht auch damals hatte ich eigentlich Angst vor körperlicher Gewalt. Aber trotzdem weckt es etwas in mir, weckt es eine sozusagen eine Erinnerung, einen Affekt, eine Freude oder ein, ich weiß nicht genau, was es ist, an sozusagen dieses juvenil, jugendlich, männliche Kraftstrotzen und protzen. Und ich gehe da mit. Und dann sehe ich später sozusagen in den Interviews, muss ich mich tatsächlich auch viel mit transkribieren, wenn ich merke, dass ich sozusagen mitlache und bestätige und empathisch da reingehe und mich am Ende dann in der Analyse jetzt gerade ganz schön viel selbst fragen, uff, diese Männlichkeit und auch diese eigentlich, da ging es gerade um eine Prügelei und ich finde das richtig lustig, ich gehe da mit, was ist das denn eigentlich, was sind das für Selbstanteile, was sind das für Anteile in mir drin, die mich doch bei aller irgendwie theoretischer Abstinenz und allen irgendwie Gedanken und Reflexionen um Männlichkeit als gewaltvolles System, warum ist das denn auch in mir so tief drin, dass ich da in dieser eigentlich professionellen Situation so mitgehe und das irgendwie so verkörpere auch? Und ja. Eine finale Antwort kann ich dir so nicht geben.
Ja, nein.
Aber ne?
Klar, das ist ja das Spannende, auch dabei sich auf so einen Prozess einzulassen. Du hast ja im Prinzip gerade, ohne das explizit zu benennen, hast ja wie das zueinander im Verhältnis steht, das System zum Individuum ganz gut ausformuliert. Also du hast eigentlich dich in einen Prozess reingegeben, in dem du nicht daran vorbei konntest, zu merken, wie wir alle, ohne das zu wollen, ohne dass wir quasi jemals dafür unterschrieben hätten, beeinflusst sind von diesen Männlichkeitsausprägungen, ja, oder von diesen verschiedenen Varianten, wie wir Männer sein können, so. Und auf einmal schwingst du mit etwas mit, was du, wenn du das aus der Distanz betrachtest hättest, vielleicht gesagt hättest, nee, also das finde ich aber problematisch oder so, jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt 1:1 so, aber so in der Richtung. Und das inszeniert sich sozusagen in so einer Situation und man kann durch diesen Modus, den du wählst, also du erzeugst eine recht persönliche Situation, aber eben gerahmt über ein wissenschaftliches Setting und dadurch, dass du das später transkribieren, auswerten kannst, kannst du wiederum Distanz zu dieser sehr persönlichen Situation gehen. Was ist denn sowas wie ein Ergebnis? Was kann man denn eigentlich rausfinden? Also du hast wahrscheinlich ein bisschen schon beschrieben, dieses Verhältnis von was passiert in der Situation und wie kann man aus der Distanz draufschauen? Das ist wahrscheinlich erstmal das, was man so rausfinden kann. Aber jetzt mal inhaltlich gesprochen, was war für dich sowas wie eine Erkenntnis?
Ich glaube, eine zentrale Erkenntnis, und da komme ich so ein bisschen drauf zurück, was wir vorhin bei toxischer Männlichkeit schon angesprochen hatten, war sozusagen dieser Dominanzaspekt von Männlichkeit. Denn eine Erkenntnis aus der Masterarbeit, aber das findet sich jetzt genauso in den, weiß ich nicht, 20, 25 Interviews in der Promotion wieder, ist es, alte wie klassische progressive, wie konservative Männlichkeitsbilder doch ich würde mal sagen, in ihrem Dominanzstreben, in diesen Dominanzaspekten vereint sind.
Mhm. Das hört nicht auf, sozusagen.
Es hört nicht auf, ob jetzt alt wie neu. Ich hatte dann sozusagen, ich stand dann am Ende vor dem Punkt, dass auch mit Gefühlen Dominanz hergestellt wird. Dass sozusagen auch in moderneren Ausprägungen, dass die sozusagen jungen Männer, die ich interviewt habe, teilweise, auch wenn sie es gar nicht wollten, aber da war dann ein, ich fühle mehr als du. Und dadurch bin ich besser, dadurch habe ich mehr Status, dadurch dominiere ich dich. Mhm. Ich kann besser Care-Arbeit machen als die anderen. Ich mache mehr dies und das. Es ging auf einmal oft auf sozusagen so einer latenten, nicht ganz an oberflächlichen, sondern irgendwo an der Unterfläche klang das oft mit, dass obwohl sich erstmal gegen Dominanz und Gewalt etc. Dagegen ausgesprochen wurde, dass da trotzdem noch Dominanz drin war. Aber jetzt in einem neuen Gewand, nämlich mit Gefühlen und mit trotzdem noch ein bisschen besser sein. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, nicht so sehr überrascht. Das ist etwas, was wir vielleicht auch irgendwie aus unseren Alltägen kennen, dass sozusagen mit ganz vielem Status hergestellt wird, dass dieses ich bin ein bisschen besser als du, dass es sozusagen irgendwie, dass es das in ganz vielen Bereichen gibt. Gleichzeitig das so schwarz auf weiß zu sehen und dadurch auch nochmal zu sehen, okay, alte Konzepte von Männlichkeit oder alte Ausprägungen, alte Rollenbilder, neue Rollenbilder, the core of the problem ist vielleicht doch eher Männlichkeit als solche. Wo ich dann sagen würde, Männlichkeit, wenn wir Männlichkeit als System begreifen, dann ist diesem System Dominanz und Über- und Unterordnung inhärent. Und da kommen wir sozusagen, da müssen wir irgendwie ran. Das ist sozusagen nicht mehr um ein, ich bin besser und ich dominiere dich, geht, sondern das ist eher um was Gleichberechtigtes, um was Anerkennendes, um was die andere Person Sehendes geht. Und du kannst anders sein und du kannst irgendwie mehr Abschlüsse haben als ich. Und ich kann mich aber vielleicht für dich freuen. Mhm. Und ich kann auch einen schlechten Tag haben und das irgendwie nicht so prall finden, weil ich eigentlich doch auch so viele Abschlüsse haben will. Aber ich muss trotzdem nicht böse dominant deswegen werden.
Also es geht weniger darum, in so einem dichotomen Denken mehr Weibliches in das Männliche zu lassen, sondern eher auszuweiten, was alles Ausdruck von Männlichkeit sein kann, ohne immer wieder in diese Dominanzschiene verfallen zu müssen, sage ich jetzt mal.
Ja, und dann wäre, glaube ich, auch eine Anschlussfrage, ob wir dann irgendwann sozusagen dieses binäre weibliche, männliche, Weiblichkeit, Männlichkeit, Mann, Frau, ob wir das irgendwann auch noch so stark brauchen. Mhm. Denn wenn sozusagen Geschlechtergrenzen ein Stück weit mehr verfließen würden, dann braucht es das Starre vielleicht auch gar nicht mehr so sehr. Was, glaube ich, in Teilen auch eine Erklärung sein kann für jetzt gerade wieder erstarrende, wieder stärker werdende Geschlechtergrenzen. Mhm. So, also eine konservative oder rechtskonservative Bewegung, wie jetzt weiß ich nicht, die MAGA-Bewegung in den USA, die eben explizit gegen queere LGBTQI-Menschen und Politiken vorgehen, um sich Sicherheit aufgrund ihres Geschlechts wieder zu schaffen.
Ja, die das Feindbild brauchen, kann man etwas Allgemeineres vielleicht sagen, ja. Jetzt sitzen wir auch hier ja wieder als zwei Männer, die sich als Männer identifizieren. Und wenn du das so erzählst, dann macht mich das schon nachdenklich. Und es fällt mir gar nicht so leicht, das jetzt in eine Frage zu gießen, aber ich versuch's mal. Also so, was können wir denn daraus mitnehmen? Ich denke jetzt, du hast es auch schon erwähnt, ich denke an so therapeutische Situationen, die ja dafür prädestiniert sind, eben zu reflektieren und verschiedene Perspektiven reinzunehmen, sich auch selbst in Frage zu stellen. Und ohne jetzt, dass man die therapeutische Situation bräuchte dafür, aber was können wir Männer aus deiner Erkenntnis, naja, lernen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wo kann ein Ansatz sein, vielleicht auch für dieses Erweitern von Aspekten von Männlichkeit? Was können wir daraus machen, sage ich mal? Jetzt nicht im Sinne von tun, handeln sofort, aber so, ne, wie gehen wir jetzt weiter von da aus?
Also eine ganz klare Antwort oder eine Antwort habe ich darauf natürlich nicht. Und da haben schon ganz viele Wissenschaftlerinnen schon ganz viel Schlaues drüber geschrieben. Und ich glaube, dass aus feministischen Bewegungen ganz viel wichtiges Wissen kommt. Ein Gedanken, der vielleicht so über Bande zu dieser Frage führt. Ich glaube, wichtig ist, weil jetzt öfters die Punkte oder die Wörter klassisch, progressiv, neu, alt fielen oder wir uns über verschiedene Ausprägungen von Männlichkeit oder Männlichkeiten, über verschiedene Bilder von Männlichkeiten gesprochen haben. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das ist jetzt das neue Bild und mit diesem neuen Bild, das müssen wir noch ein bisschen verfeinern, weil wir haben gesehen, auch mit Gefühlen wird Dominanz gemacht. Deswegen lass uns mal diesen Dominanzaspekt machen und dann ist das die eine Ausprägung.
Dann haben wir es so
ungefähr. Und dann haben wir es und das ist gut. Ja. Das ist mir wichtig, das nicht zu sagen, sondern eben es gibt ganz viele verschiedene Männlichkeiten und die will ich nicht bewerten. Ich glaube, es einzieht dieser Dominanzaspekt. Und wenn wir da im Alltag ein bisschen rauskommen, dann ist das, glaube ich, schon ein guter erster Schritt. Und ich glaube, unter anderem können wir rauskommen, wenn also und von dem Wir, sozusagen wir als Männer, eine Möglichkeit daraus zu kommen ist, sich zu fragen, was fühle ich denn und wie fühle ich das denn und mit wem spreche ich darüber? Das wäre ein praktisches Ding, was jetzt irgendwie mit Emotionen und Gefühlen zu tun hätte. Was anderes muss auch überhaupt nicht mit Emotionen und Gefühlen zu tun haben, sondern, keine Ahnung, es gibt, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, Welt und Gesellschaft und besser zu machen. So, und klar.
Mein Impuls war an der Stelle eigentlich auch gar nicht, mir ging es gar nicht so sehr ums Bessermachen. Ich habe das Gefühl, worüber du gerade sprichst, kann man so ein bisschen vielleicht auf den Nenner bringen. Es geht erstmal darum zu verstehen, damit zu rechnen, wie du gerade sagst, dass es ganz viele unterschiedliche Ausprägungen gibt und dass es nicht darum geht, jemandem zu sagen, Mensch, da hast du aber ein gutes oder ein schlechtes Männerbild verinnerlicht oder so, sondern dem Verstehen Raum zu geben. Und in meiner Erfahrung ist es so, vielleicht kannst du da auch was mit anfangen, dass wenn man Raum für Verstehen gibt, dass dann Dinge automatisch angestoßen werden und es gar nicht so sehr darum geht zu sagen, was genau angestoßen wird oder zu was genau das führt, sozusagen eine Norm dafür anzusetzen, wo das hinführen muss, sondern einfach diesen Raum erstmal zu eröffnen für Verstehen und dass darüber, naja, auch wie das Wort sagt, eine Verständigung, ja, eine gegenseitige Orientierung stattfinden kann.
Mhm. Ja, genau. Und dann gibt's, glaube ich, Anschlussfragen, die sich irgendwie Leute unterschiedlich stellen können und Leute oder jetzt mal sozusagen von Männern zu sprechen, die ja aber auch unterschiedlich situiert oder positioniert sind. Ich bin relativ privilegiert aufgewachsen und hatte dann auch die Möglichkeit, berufsbegleitend zu studieren und der Therapie irgendwie noch zu machen und hatte einen wohlwollenden Freundeskreis, der mich irgendwie unterstützt hat, eine tolle Partnerin und Beziehung, wo ich sozusagen viel Begleitung darin erfahren habe, irgendwie auch zu lernen, über mich zu sprechen, mich wahrzunehmen, Gefühle wahrzunehmen. Andere Leute haben das nicht. Die sind in, weiß ich nicht, aufgrund von Arbeit und irgendwie niedrigen Löhnen oder aufgrund von anderen auch gesellschaftlichen Positionierungen, haben die gar nicht so viel Zeit und Möglichkeiten, sich so viel Raum zu nehmen, auch für sich. Und das ist, glaube ich, ein wichtigen Punkt sozusagen auch mitzunehmen in diesem. Es müssen sich jetzt nicht alle zack, bumm, jetzt damit beschäftigen, sondern gesellschaftlich braucht es, glaube ich, Veränderungen. Und wenn die in was sozusagen Gleichberechtigteres führen, das wäre schön, das wäre cool, das wäre auch benötigt.
Du hast mir zur Vorbereitung zwei Texte von Rolf Pohl empfohlen. Vielleicht nehmen wir die nochmal als Beispiel dafür, wie das Ganze erforscht wird oder auf welchem Stand wir da sind. Pohl beschreibt unter anderem, dass Männer sich in einem grundlegenden Dilemma zwischen Autonomiewunsch und Abhängigkeit befinden. Das ist ja so ein Beispiel für, was man sehen kann, wenn man sich dieses Verhältnis von Männern und Männlichkeit genauer anschaut. Ist das, kannst du uns anhand dessen mal einmal erklären, wie das erforscht wird, auf welchem Stand wir da so sind?
Ja, oder kurz zu Pohl, der Rolf Pohl, der macht, finde ich, einen spannenden Punkt auf, der nennt es so einen Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt, wo er sagt, Männlichkeit ist sozusagen auch dieses Streben nach Autonomie, dieses sozusagen, ich bin der ungebundene Mann, der nichts braucht, der alleine klarkommt, so der Lonely Warrior und so weiter. Und gleichzeitig, und Rolf Pohl sagt dann, gleichzeitig gibt es aber zwei elementare Erfahrungen, die dieser Abhängigkeit eigentlich total entgegenstehen. Nämlich zum einen die eigene Herkunft von der Mutter, von einer Frau, die...
Die der Autonomie entgegenstehen.
Genau.
Also die Abhängigkeit sind.
Genau.
Eine Ausprägung von Abhängigkeit sind.
Ja, genau. Entschuldigung, das habe ich unklar gelassen gerade. Genau, also alle Menschen, alle Männer sind geboren worden, waren als Kind, als Babys abhängig. Und das ist ja quasi etwas, was wir dann als Mann, männliche Männer, um das jetzt mal so stereotyp zu benennen, verdrängen müssten. So, das ist der eine Punkt, den Rolf Pohl aufmacht.
Wenn wir komplett autonom sein wollten.
Genau, ja. Wenn wir komplett autonom sein wollen, dann waren wir nie abhängig. Aber wir waren auch mal Babys und Wärme und Kuscheln und Ernährung und all das sind menschliche Grundbedürfnisse. Nur dadurch sind wir größer geworden. So, also auch wir sind abhängig von Liebe. Also wir als Männer jetzt tatsächlich auch gesprochen. Und Rolf Pohl macht sozusagen den anderen Punkt noch auf, dass die heterosexuelle Sexualität sozusagen diese, er nennt das Objektgebundenheit, auch ein Dilemma letztlich ist. Denn in der Lust des heterosexuellen Mannes ist sozusagen, steht das weibliche Objekt. Das heißt, diese Befriedigung kann auch nur durch eine Frau sozusagen erfolgen. Das heißt, diese,
man könnte eben sagen, in Abhängigkeit von einer Frau.
In Abhängigkeit von einer Frau. Also im sozusagen Gewordensein wie im Jetzt ist da sozusagen eigentlich Abhängigkeit. Also kann von Dilemma sprechen. Und Rolf Pohl macht eben auch den Punkt auf, wenn irgendwie von der Krise der Männlichkeit oder sowas gesprochen wird, dass es diese Krise der Männlichkeit derart nicht gibt. Er sagt, Männlichkeit ist an sich eine Krise. Männlichkeit muss die ganze Zeit hergestellt werden. Wenn Männlichkeit Dominanz ist, so wenn Männlichkeit über andere dominieren bedeutet, dann muss ich ja eigentlich die ganze Zeit dran arbeiten. Dann bin ich eigentlich die ganze Zeit auch in der Gefahr, nicht mehr zu dominieren. Und dann würde ich ja meine Männlichkeit verlieren. Deswegen ist Männlichkeit eigentlich strukturell krisenhaft.
Naja.
Mit Rolf Pohl.
Was vielleicht auch ein bisschen ein Erklärungsansatz dafür ist, warum im öffentlichen Diskurs das immer wieder auf so eine negative, fast schon auf so etwas Bösartiges zurückfällt, dass das immer wieder so problematisiert wird. Also mir hilft das zumindest, das sozusagen ein Stück weit zu durchschauen und darüber relativieren zu können. Ist das eine Art und Weise, wie man sich in der Wissenschaft versucht, dem zu nähern in heutiger Zeit? Also sozusagen dahinter zu gucken, auf welchen Dilemmata, auf welchen Hintergründen, auf welchen sich widersprechenden Erfahrungen basiert sowas wie Männlichkeit?
Ja, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Wege, sich Männlichkeit anzugucken bzw. zu erforschen. Ich mache das eher mit Einzelinterviews, aus denen ich dann sozusagen, also ich gehe ein Stück weit vom Individuellen in die Gesellschaft und dann lese ich viel Theorie und versuche das sozusagen rückzubinden. Gleichzeitig, Rolf Pohl hat sozusagen viel auch mit ethnografischen Beobachtungen auch von anderen gearbeitet. Andere schauen sich eher Lohnunterschiede an. Und gucken da, wie sind sozusagen Ungleichheiten dargestellt. Also ich würde sagen, psychoanalytischen Sozialpsychologie kommen, wähle gerade den biografischen Ansatz.
Hm. Ich frage das auch, weil ich mich für einen Ausblick natürlich dafür interessiere, wie kann man sich denn eigentlich in diesem Thema orientieren? Wir haben ja darüber gesprochen, also das finde ich schon einen relativ wichtigen Punkt, den du gerade nochmal erwähnt hast. Das ist eigentlich ein dauerhafter Krisenzustand oder das muss geradezu ein dauerhafter Krisenzustand sein, in der sich dieses Thema befindet. Man kann bestimmte Punkte ausmachen, man kann vor allem dieses Verhältnis ausloten von Individuum und Gesellschaft. Du hast gerade nochmal in einem Nebensatz gesagt, Gleichheit oder Gleichberechtigung, ist das vielleicht auch ein Orientierungspunkt, um sich in dem Thema zurechtzufinden. indem man das Ganze unter der Fragestellung betrachtet, wie wird hier Geschlechterverhältnis verhandelt? Inwiefern geht es um sowas wie Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung?
Ja, und ich glaube, da kommst du eigentlich auch wieder auf den anfänglichen Punkt ganz schön zurück. Eben Männlichkeit zum einen bei Individuen sich anzuschauen, aber eben auch als Geschlechtersystem, als Gesellschaftssystem sich anzuschauen. Männlichkeit auch anzuschauen sozusagen als Teil eines Patriarchats, als Teil eines patriarchalen Systems, in dem Männer höher und Frauen niedriger gewertet werden und wo es ganz viel um Dominanz und Abwertung geht.
Was wäre denn entsprechend dein Ausblick, also jetzt auch für unsere HörerInnen, wie kann man Orientierung finden in diesem Thema, wenn man jetzt sagt, mich beschäftigt das, weil ich meine eigene Männlichkeit reflektiere, weil ich mit meinem Partner darüber sprechen möchte, der sich als Mann identifiziert, oder wenn ich gesellschaftliche Diskurse genau besser verstehen will, was würdest du solchen Menschen sagen, wie kann das funktionieren in einer heutigen Ausprägung von Sprechen über Männlichkeit und Männer?
Einfach machen. Einfach Fragen stellen und zuhören und zuhören. Erzählen und zuhören und vielleicht auch Pausen da sein lassen dürfen. Denn wenn Erzählen und Fühlen oder das Erzählen über das Fühlen noch gar nicht so gut bekannt ist, wenn das noch gar nicht so dolle gelernt worden ist, dann braucht es, glaube ich, Zeit. Und dann ist es, glaube ich, vielleicht auch teilweise ganz schön nervig und Arbeit für die Zuhörenden. Und das ist viel Arbeit. Und auch das Erzählen lernen und das Fühlen lernen, das zu lernen, übers Fühlen zu erzählen, ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht.
Also man könnte schon sagen, wenn wir heute versuchen, um den Begriff nochmal zu bemühen, in einem progressiven Sinne über Männer und Männlichkeit zu sprechen, sprechen wir auch darüber, sowas wie einen kleinen zivilisatorischen Fortschritt zu gestalten.
Ja, aber jetzt weiß ich gar nicht, wie dieses Wort zivilisatorischer Fortschritt, ob ich da so unterschreiben, oder das klingt jetzt so groß. Mhm. Das klingt jetzt so groß. Ich glaube, das ist gut, und ich glaube, letztendlich tut es gut, übers Fühlen zu sprechen. Und ich glaube, übers Fühlen zu sprechen, über Emotionen zu sprechen, hat was zutiefst Gesellschaftliches. Mhm. Zum einen für alle und zum anderen aber auch für Männer im Hinblick auf Männlichkeit und Geschlechtersysteme. Auch im Hinblick auf Depressionszahlen und Suizidalitätszahlen und. Wenn man sich da irgendwie Geschlechter sozusagen Verteilung anguckt, dann ist es wichtig, dass über Gefühle gesprochen wird. Und dass auch insbesondere Männer das lernen, weil Männlichkeit ganz schön scheiße ist, glaube ich, an vielen Stellen. Um das mal so zu sagen.
Ja, das ist, glaube ich, auch gut, dass du es am Ende nochmal erwähnst. Ein guter Aspekt des Fazits, was man wahrscheinlich immer wieder ziehen kann und sollte. Ich glaube, es waren viele Anregungen, um sich in diesem Thema zu orientieren, in unserem Gespräch drin. Ich fand es sehr anregend und ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank dir und euch.
Männer tun Männerdinge. Das kann man so grob sagen, unabhängig davon, in welcher zeithistorischen Situation wir uns befinden und welche Männerbilder gerade aktuell sind. Denn wie der Einzelne agiert, hängt zu einem großen und wichtigen Teil davon ab, in welchem System er aufwächst, was ihm als männlich vorgelebt wird und wie er sich daran orientiert und sich dazu positioniert. Das heißt im Umkehrschluss gerade nicht, dass etwas Bestimmtes als unmännlich gelten könnte. Es kann vielmehr hilfreich, vielleicht gar heilsam sein, zu erweitern, was das Männliche ausmacht. Wir haben über die männliche Tendenz zur Dominanz und das Spiel damit gesprochen. Das kann schnell kippen und birgt Gefahren, die definitiv nicht unterschätzt werden sollten. Es zeigt sich gleichzeitig auch in kleineren, alltäglichen Situationen, dass wir möglicherweise Geschichten über Krisen erzählen, nur um zu beweisen, dass wir sie überwunden haben, dass wir am Ende cool dastehen wollen. Vielleicht ist die eigentliche Herausforderung nicht, der bessere Mann zu werden, denn das ist ja wieder nur ein Leistungsprojekt. Vielleicht reicht es für den Anfang, sich selbst mal dabei zu erwischen, wenn man im Gespräch mit der Freundin oder dem Kumpel merkt, hoppla, jetzt will ich gerade wieder souverän wirken und strahle damit möglicherweise gar eine Dominanz aus, obwohl ich mich unsicher fühle. Rolf Pohl würde sagen, diese Unsicherheit ist keine Panne, sie gehört dazu. Sie geht auch nicht einfach weg. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich sie aktiv bekämpfe oder ob ich sie einfach mal sein lassen kann. Insofern sind natürlich die Männer in erster Linie selbst gefragt, sich zu reflektieren. Wenn Männer zu oft verantwortungslos, zu unempathisch sind, weil sie so wenig Spielraum haben in dem, was ihnen als sogenanntes hegemonielles Männerbild vorgelebt wird, liegt dann ein Schlüssel möglicherweise im Sprechen über Emotionen? Dabei ist nicht so sehr entscheidend, wie sich das anfühlt, sondern was dann passiert. Wenn wir über Emotionen sprechen, beginnen wir zu reflektieren und selbst zu beobachten. Es könnte sein, dass in dieser Übung, sich selbst auch kritisch zu betrachten, ein großes Potenzial steckt.
Ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.